Ja, Beziehungen sind das große Thema, vielleicht das größte Lebensthema für die allermeisten, für fast jeden von uns. Wie kommt man miteinander klar? Wir wissen, dass es manchmal richtig schön ist in Freundschaften und manchmal richtig schwer. Wir wissen, dass es in Beziehungen Turbulenzen gibt, Dinge, die man sich überhaupt nicht wünscht, Beziehungen enden. Und wir haben die meisten von uns ein, ich sag mal, randvolles Leben. Wir kennen viele Menschen, wir haben mit vielen Menschen Kontakt. Mehr oder minder sind es Beziehungen, die diesen Namen verdienen. Und trotzdem fühlen sich manche Menschen, viele Menschen vergleichsweise allein und einsam. Also, wir wollen diesem nachspüren, wie gestalten wir gesunde Beziehungen? Nun gibt es da Tausende von Ratgebern und sehr viele gute Ratschläge. Also, ob man da Psychologen fragt oder Therapeuten fragt oder wen auch immer fragt, es gibt jede Menge gute Ratschläge und die alte Generation hat der jungen Generation Ratschläge zu geben, die sie hören oder nicht hören will, wie auch immer. Es gibt jede Menge gute Ratschläge. Wir sind ja in einem Gottesdienst und ich will versuchen, ein paar Gedanken aus der Bibel mit euch zu teilen zu diesem Thema. Und da könnte man jetzt ebenfalls eine Fülle von Geschichten oder von Texten nehmen. Also man könnte Familiengeschichten aus dem Alten Testament nehmen, Beziehungsgeschichten, die da oft sehr breit erzählt sind. Also was weiß ich, Naomi und ihre Schwiegertochter Ruth, das könnte man anschauen. Man könnte David und Jonathan als eine Männerfreundschaft sich anschauen. Man könnte auch die Familiengeschichten sich anschauen, wo es Hauen und Stechen gab und wo es drunter und drüber ging und wo es Intrigen und was nicht alles gab. All das gibt es im Alten Testament. Da wird sehr deutlich über Beziehungen und auch über das Kriselnde und Scheitern von Beziehungen gesprochen. Man könnte auch im Neuen Testament viel fündig werden. Paulusbriefe zum Beispiel, wo in fast jedem seiner Briefe Beziehungen ein großes Thema sind, weil in den Gemeinden, in die er gegründet hatte, nicht alles wie von selbst funktionierte. Hier und da kriegen Gemeinden richtig viel Lob, aber es gibt auf der anderen Seite auch Gemeinden, die werden deftig kritisiert von ihm, gerade weil es in den Beziehungen drunter und drüber ging. Ich will die Brücke zur zurückliegenden Predigtreihe heute ein bisschen schlagen und darüber reden, was wir von Jesus in Bezug auf dieses Thema lernen können. Und ich garantiere, da sind ein paar spezielle Aspekte drin, die uns herausfordern werden. Aber zunächst ein Blick auf uns. Was antworten wir denn, wenn es darum geht, wie gestalte ich gesunde Beziehungen? Und gemeint sind nicht in erster Linie jetzt Paarbeziehungen zwischen Mann und Frau, sondern Beziehungen ganz allgemein. Wahrscheinlich würden manche von uns in diesen Worten oder anderen sagen, gesunde Beziehungen, das heißt, die Voraussetzung ist die Chemie, sagen wir. Die Chemie muss stimmen. Also, ne, Chemie in Anführungsstrichen, da muss irgendwas zusammenpassen, da muss eine Reaktion stattfinden, würde man vielleicht sagen. Die Chemie muss stimmen, damit man in einer freundschaftlichen Beziehung unterwegs ist. Vielleicht würden wir auch sagen, ja, du brauchst schon ein bisschen gleiche Interessen und vielleicht ähnliche Hobbys, sodass man im Freizeitverhalten ein bisschen gewisse Berührungspunkte hat und eben auf diese Weise zusammen unterwegs ist. Oder andere würden sagen, na, es braucht so eine Art Seelenverwandtschaft. Also wenn man völlig unterschiedlich tickt, dann funktioniert das irgendwie nicht. Du musst schon so ein bisschen seelenverwandt sein. Aber ich suche mir ja nur einen Teil meiner Beziehung aus. Also die Freunde vielleicht, die ich habe, da habe ich einen relativ großen Einfluss darauf, ob ich diese Beziehung pflege und investiere. Aber es gibt auch eine Menge von Beziehungen in unserem Leben, die wir uns gar nicht oder praktisch kaum aussuchen können. Also wer sucht sich schon seine Familie aus? In deine Familie wirst du reingeboren. Und wenn du jemanden heiratest, dann suchst du dir nicht nur die Frau, das ist in meiner Sicht als Mann gesprochen, sondern auch deine Schwiegermutter aus und deinen Schwiegervater und was nicht alles. Also die kommen dann einfach mit. Familie kannst du dir nicht aussuchen, sondern du wirst in diese Beziehung hineingestellt und musst sie gestalten. Auch in deinem Beruf hast du nur sehr begrenzten Einfluss darauf, wie du Beziehungen gestalten kannst oder ob du diese aussuchen kannst. Auch in einer Gemeinde wie dieser. wirst du in Beziehungen hineingestellt und hast mit Menschen zu tun, die du wahrscheinlich ja nie kennengelernt hättest, wenn du hier nicht einen Gottesdienst besucht hättest und immer wieder gekommen wärst. Und wenn wir Familie und Beruf und vielleicht auch Gemeinde nehmen, da stimmt die Chemie auch nicht immer. Manchmal vielleicht ja. Aber gerade die Familie, die Beziehungen, die ich hineingestellt bin, ob ich will oder nicht, ist das automatisch eine Garantie, dass die Chemie stimmt? Schauen wir uns also Jesus an. Hatte Jesus Freunde? Hatte er gute Beziehungen? Nur am Rande erwähnt, darauf will ich heute gar nicht eingehen, mit seiner Familie hatte er auch seine Liebe, Mühe und Not übrigens. Die hielten ihn für ziemlich verrückt, zumindest am Anfang, und sagten, er ist von Sinnen, übersetzt Luther das so schön. Später war das anders, dann war seine Familie mit ihm zusammen unterwegs. Aber das war auch nicht einfacher, nicht ein Selbstgänger einfach für ihn, dass alles einfach nur in Ordnung war. Also hatte Jesus Freunde und gute Beziehungen? Naheliegend ist es ja, sich sein engstes Umfeld anzuschauen. Und da sind nun mal diese 12 Jünger, diese 12 Männer, mit denen er ein ganzes, ja, über mehrere Jahre, 3 Jahre, sagt man so ungefähr, zusammen unterwegs war und durch die Gegend zog. Jesus und seine 12 Jünger, stimmte die Chemie? Waren diese Typen irgendwie alle seelenverwandt? Tickten die alle irgendwie so im etwa gleichmäßig, sodass sie 3 Jahre lang Tag und Nacht fast miteinander verbrachten? Nach welchen Kriterien suchte sich Jesus diese 12 aus? Da hatte er ja alle Freiheiten. Er zog herum und zog durch die Gegend und suchte sich 12 Männer aus, mit denen er zusammen unterwegs sein wollte. Und er suchte sich, ich sage mal, ein explosives Gemisch aus. Er suchte sich zum Beispiel Levi, den man den später Matthäus nannte, der ein Zöllner war, aus. Und dieser Zöllner kooperierte mit der römischen Besatzungsmacht. Und in seiner Kleingruppe suchte er sich Simon, den man den Zeloten nannte, aus. Ein Zelot war sozusagen ein Mensch, der militant unterwegs war gegen die römische Besatzungsmacht, der die am liebsten aus dem Land schmeißen wollte mit den Möglichkeiten, die man hatte. Er suchte sich Johannes, den Introvertierten, aus. Und er suchte sich Petrus, das vorlaute und von sich selbst überzeugte Großmaul, aus. Die waren nicht alle lammfromm, die stritten sich, wer der Bedeutendste unter ihnen sei. Da waren sie unterwegs und diskutierten, wer denn wohl rechts und links im Himmel zur Seite Jesu sitzen könnte. Und die waren wahrscheinlich alle der Meinung, dass sie den Job am ehesten oder die Position am ehesten bekommen sollten. Sabine hat es gerade gesagt, wir bilden Connect-Gruppen gerade. Und in den Connect-Gruppen finden sich vielleicht auch nicht Menschen zusammen, die alle seelenverwandt sind. Also es gibt ein paar Ausnahmen, nicht? Die Läufer oder so, die laufen gerne. Aber ansonsten, da kommen Menschen zusammen, die vielleicht dann sich für das Thema interessieren. Aber ihre Lebensgeschichte, das, was sie glauben, die Länge, ob sie überhaupt Christen sind oder nicht, all das spielt in dem Sinne zunächst mal gar keine Rolle. Da kommen einfach Menschen zusammen, die sich dann wochenlang treffen und über bestimmte Themen reden. Stimmt die Chemie? Welche strategische Absicht stand hinter diesem Programm Jesu, sich 12 Männer zu suchen und ein explosives Gemisch zusammenzusuchen? Leute, die sich nicht unbedingt verstanden. Was für eine strategische Absicht stand dahinter? Warum tat er das? Ich will gleich darauf Antwort geben, aber noch mal ein paar Beobachtungen einstreuen, dass er offensichtlich etwas tat, was bei den Menschen, Leuten seiner Zeit ihm viel Unverständnis einbrachte, dass er nämlich Beziehung suchte zu Menschen, wo jeder in seinem Lebensumfeld verstanden hätte, dass er sich distanziert von diesen Leuten. Ich will das gar nicht lange entfalten, weil wir hier vor ein paar Wochen haben wir über die sogenannte Frau am Jakobsbrunnen gesprochen. Und wer in dem Gottesdienst dabei war, der erinnert sich vielleicht noch, diese Frau war Samariterin und die Samariter waren mit Juden nicht gut wegen theologischer Grundüberzeugungen, die da irgendwie schief lagen und sozusagen, dass sie eben nicht miteinander konnten. Und dann war es ja noch in der damaligen Zeit so, dass Mann und Frau, wenn sie einander nicht kannten, in der Öffentlichkeit sich unterhielten und trafen. Das war eigentlich auch skandalös. Und eigentlich provoziert Jesus eine Begegnung mit dieser Frau mitten am Tag am Brunnen, die überhaupt nicht ging. Und die Frau kam nicht umsonst mitten am Tag, weil er ihr prophetisch dann in ihr Leben hineinspricht und sagt, hol deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und er sagt, 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, der ist nicht deiner. Und das war skandalös in der damaligen Zeit. Und Jesus wusste das alles. Warum, um alles in der Welt, strebt er an, zu dieser Frau irgendwie eine Beziehung aufzubauen, die vielleicht nicht ewig dauerte, die vielleicht nur ein paar Tage dauerte. Und dann zog er weiter. Das wissen wir letztlich gar nicht so genau. Aber warum machte er das? Weil er offensichtlich eine Perspektive auf Menschen hatte von Gott her, die ganz anders war als der Rest der Welt um ihn herum. Er sah diese Menschen ganz anders, irgendwie tiefer. Er begriff, dass sie Suchende waren. Er begriff, dass sie in ihrer Lebensgeschichte vielleicht so geschreddert waren, dass sie unbedingt Hilfe brauchten. Und dann überwand er Grenzen und baute Beziehungen auf zu Menschen, wo jeder andere gesagt hätte, ich verstehe, dass du mit dem oder mit der nichts zu tun haben willst. Warum konnte Jesus diese Grenzen überwinden? Diese Frau fand zum Glauben, viele aus ihrem samaritanischen Dorf fanden zum Glauben. Für seine 12 Begleiter war das alles reichlich dubios und skandalös, was sich da vor ihren Augen abspielte. Schauen wir uns einen Text an. Da erzählt Jesus sozusagen eine Beispielgeschichte und sagt, wenn du zu einer Hochzeit eingeladen bist, dann sozusagen setz dich nicht oben an. Mein, du seist hier der Wichtigste, setz dich lieber ganz unten an. Und wenn du dann von deinem Gastgeber gebeten wirst, nach oben zu kommen, dann kannst du das ja machen. Aber eigentlich so nach dem Motto, sei demütig, halt dich zurück. Und dann kommt sozusagen, dann wandte er sich, das steht in Lukas 14, Vers 12, an seinen Gastgeber. Wenn du mittags oder abends Gäste zum Essen einlädst, dann lade nicht deine Freunde, Brüder, Verwandten oder reiche Nachbarn ein. Denn sie werden es dir vergelten, indem sie dich ebenfalls einladen. Lade vielmehr die Armen, die Krüppel, die Gelähmten und die Blinden ein. Bei der Auferstehung der Gottesfürchtigen bist du glücklich dran. Denn Gott wird dich belohnen, weil du Menschen eingeladen hast, die es dir nicht vergelten können. Was für ein Beziehungstipp ist das denn? Vom Menschensohn heißt es ja, Menschensohn ist eine Selbstbezeichnung Jesu, dass er trinkt und feiert und von ihm sagen die Leute, Matthäus 11, 19, er ist ein Schlemmer und Säufer und die schlimmsten Leute sind seine Freunde. Die schlimmsten Leute sind seine Freunde. Das sagten die Kritiker über Jesus. Die sagten, der Typ baut Beziehungen zu Leuten auf, wo er sich distanzieren sollte, mit denen er nichts zu tun haben sollte. Diese Leute sind aber seine Freunde. Was hätte Jesus zu unserem Grundsatz gesagt, dass die Chemie stimmen muss? Er hatte offensichtlich mit der Chemie nicht so viel im Sinn, sondern er hatte einen anderen Blick auf Menschen, eine Perspektive Gottes auf Menschen, wo er nicht sozusagen ständig danach suchte, wo ist die Seelenverwandtschaft zwischen uns und passen wir auch gut zusammen und hält diese Freundschaft auch, sondern er hatte einen anderen Blick auf Menschen. Er sah sozusagen in dem anderen, den von Gott geliebten Menschen, der Beziehung braucht, der Beziehung sucht und dem bot er sich an. Durch ihn war eine ganz neue Art von Beziehung möglich, weil er die Perspektive Gottes für Menschen hatte. Markus 6, ein Text, der nochmal einen ähnlichen Gedanken aufgreift. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Und man sah sie wegfahren und viele merkten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und war genervt und hatte keinen Bock und wäre am liebsten, dass die alle nicht gekommen wären. Steht nicht da. Jesus sah die große Menge und sie, Luther sagt so schön, sie jammerten ihn und sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also machen wir uns die Situation vor Augen. Jesus war zusammen mit diesen 12, mit diesem explosiven Gemisch unterwegs. Und die hatten viel zu tun und viel gemacht. Sie hatten nicht mal genug Zeit zum Essen, sagt das Markus-Evangelium, also Stress pur. Und dann sagt er, komm Freunde, lass uns in das Boot steigen, über den See fahren. Wer mal in Israel war und den See Genezareth kennt, der weiß, so man kann von einem Ufer bis zum anderen schauen. Es ist zwar ein relativ großer See, aber du siehst das Boot, wie es fährt. Und die Leute gucken sich das an und sagten, da laufen wir hinterher. Und sie waren zum Teil eher da, als sie mit dem Boot da waren. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und eigentlich wollten sie allein sein und ruhen. Und was wäre die normale Reaktion gewesen? Also genervt sein, sondern jetzt seid ihr schon wieder hier. Ich war doch gerade bei euch, hab doch gerade gepredigt, hab doch gerade alles Mögliche mit euch gemacht. Aber er hatte irgendwie einen anderen Schwerpunkt in seinem Leben und reagierte komplett anders. Er sah diese Leute aus einer Perspektive Gottes. Er sah sie nämlich in einem Bild, was jeder damals verstand. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er hatte eine andere Perspektive auf Menschen, nämlich die Perspektive Gottes. Und das ist eine Perspektive der Liebe und des Wohlwollens. Ist die Frage, ob in unseren Beziehungen, wenn wir sagen, wie können wir gesunde Beziehungen gestalten, ich auch immer so ein Stück eine narzisstische, was bringt mir das, Ebene unterschwellig da ist. Stimmt die Chemie zwischen uns? Können wir überhaupt miteinander? Wenn Jesus gefragt hätte, können wir überhaupt miteinander, weiß nicht, wo ich dann heute wäre. Wenn wir dieses Modell, dieses, was wir bei Jesus sehen, mal auf unsere Alltagsspannung und Beziehung und Konflikte herunterbrechen, was bedeutet das? Du lebst, du wohnst, du arbeitest mit Menschen zusammen, deren Lebensgewohnheiten, deren Kultur, deren Lebensgeschichte, vielleicht auch deren Religion ganz anders sind als deine. Menschen, deren Lebens, wo ihr sozusagen jetzt zusammenkommt, obwohl ihr ganz unterschiedliche Lebensgeschichten habt. Hinzu kommt, dass du, und das hat jeder von uns, seelische Verletzungen erlebt hast in Beziehungen. In der Regel sind das ja die uns nahestehenden Menschen, die uns verletzen können. Jemand, den ich heute sehe und dann nie wieder, wenn dem mir was an den Kopf wirft, dann mag das nicht schön sein, aber ich weiß, ich habe zu diesem Menschen keine Beziehung. Wenn das aber von jemandem kommt, der mir ganz nahe steht, dann geht das viel tiefer. Und dann sind da in der Regel noch die Typen, die einfach irgendwie, ich sage mal, mega unsympathisch sind, wo du spürst, die Chemie stimmt so gar nicht. Das ist die Situation, in der viele von uns im Alltag sind. Und man kann sich dann auf Fehler und auf Macken und auf fehlende Sozialkompetenz der anderen Seite fokussieren und du kommst zu dem Ergebnis, dass eine gute Beziehung, ein versöhntes Miteinander mit den Menschen deiner Familie und einfach nicht möglich ist. Oder du entdeckst diese Perspektive Gottes, die wir in dem Leben Jesu gerade versucht haben, ihr ein bisschen nachzuspüren. Nämlich alle Menschen, die dir über den Weg laufen, sei es in deiner Familie, sei es in deinem Job, sei es in einer Gemeinde wie dieser, sei es in irgendwelchen anderen Zusammenhängen, alle Menschen sind von Gott geliebte Menschen. So, damit werden ihre Fehler vielleicht nicht alle ungeschehen und damit werden vielleicht auch manche Verletzungen, die sie dir zugefügt haben, sind nicht ungeschehen, aber es wechselt die Perspektive. Ich sehe in dem anderen sozusagen nicht, der mich nervt, sondern ich sehe und beginne es zu lernen, vielleicht muss man vorsichtiger formulieren, in ihr einen Menschen zu sehen, den Gott liebt. Du entdeckst dich als von Jesus gesandt in diese Welt, in seinem Auftrag, in dem, wie er gelebt hat, anderen Menschen zu begegnen. Und du kapierst, dass es nicht egal ist, wie du lebst und wie du Menschen begegnest, sondern die Glaubwürdigkeit und auch die Vertrauenswürdigkeit des Evangeliums von Jesus erweist sich auch und gerade an dem Leben der Menschen, die ihm glauben. Und vielleicht gelingt es uns ja auch ein bisschen, gerade bei den Schwierigen, die Perspektive zu ändern im Sinne Jesu. Wenn ich Jesus anschaue, dann haben seine Beziehungen etwas mit seiner Beziehung zum himmlischen Vater zu tun. Er beginnt, Menschen aus der Perspektive Gottes zu sehen. Oder er macht es uns vor, wie man das machte. Eben nicht genervt zu sein von der Volksmenge, sondern zu sagen, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Eben nicht die religiöse Tradition, die anders war, die ganze Kultur, die anders war, bei der Frau am Jakobsbrunnen ins Feld zu führen und zu sagen, ich habe nichts mit ihr zu tun, sondern zu entdecken, dass diese Frau eine Geliebte Gottes ist. Auch wenn sie ganz anders tickte, auch wenn ihre Lebensgeschichte eine ganz andere war und jeder verstanden hätte, wenn Jesus sich distanziert hätte. Er sah die Leute aus der Perspektive Gottes und gewann und hatte damit einen ganz anderen Blick auf Menschen und die Leute seines Umfelds verstanden es in der Regel nicht. Also kleines Zwischenfazit, wenn wir die Art und Weise anschauten, wie Jesus Beziehungen suchte und Beziehungen baute, dann ist das ziemlich anders, als wir es vielleicht machen würden. Dabei will ich jetzt gar nicht sagen, dass diese Frage nach der Chemie, die wir uns vielleicht stellen, völliger Unsinn ist. Aber er hatte offensichtlich ein Gen, ein göttliches Gen in sich, das Beziehungen suchte, auch da, wo jeder andere gesagt hätte, das hat keinen Sinn, das hat keinen Zweck, das geht nicht. Aber Jesus gab das nicht einfach auf, dieses. Er entdeckte in dem anderen den Menschen, den Gott liebt. Und damit gewann er eine neue Perspektive. Schauen wir noch einmal ein bisschen weiter hinten. Ich habe das ja schon angesprochen im Neuen Testament, in die Paulusbriefe hinein, wo Paulus im Grunde etwas Ähnliches tut, auch wenn er jetzt diese Vokabel vielleicht, die Jesus benutzt hat, an dieser Stelle nicht verwendet. Ich habe das manchmal ja gesagt, die neutestamentlichen Gemeinden, die Paulus gegründet hatte, hatten ein Problem, dass sie nämlich aus zwei Menschengruppen bestanden, den Juden und den Heiden, also Heiden waren alle, die nicht Juden waren, auch wir sind Heiden in diesem neutestamentlichen Sprachgebrauch. Und diese Leute kamen zusammen, sie hatten zutiefst unterschiedliche Kultur, zutiefst unterschiedlichen religiösen Background. Das passte alles überhaupt nicht, da stimmte die Chemie aber sowas von nicht, das war alles völlig anders. Und das Neue Testament verschweigt nicht die Konflikte, die es dadurch gab. Aber Paulus macht etwas, was er vielleicht bei Jesus gelernt hatte und gesagt hatte, ich gründe nicht einfach zwei verschiedene Gemeinden, die jüdisch-christliche, die heidnisch-christliche Gemeinde, sondern diese Leute gehören zusammen, weil unter der Herrschaft Jesu und unter der Perspektive Gottes Menschen zusammengehören, die sonst nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun hätten. Und ein Beispiel, wie das funktioniert oder was er ihnen rät, ist Epheser 2, wo diese Thematik mit den Juden und mit den Heiden sehr ausdrücklich angesprochen wird. Und dann heißt es in Vers 13, Epheser 2, 13 und folgende, aber weil Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu ihm. Das sagt er zu beiden Gruppen. Ihr seid ihm jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Heiden in seiner Gemeinde vereint und die Mauer niedergerissen, die trennend zwischen ihnen stand. Sie sind nun sein Volk. Als er sein Leben opferte, hat er ihre Feindschaft, also deutlicher geht es eigentlich nicht, ne, das Problem zu beschreiben, hat er ihre Feindschaft beendet. Als Christen sind wir eins, so hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Wir können jetzt, die wir Feindschaft mit zueinander hatten, als Versöhnte miteinander leben. Dieser Text war, das können wir, glaube ich, gar nicht mehr nachempfinden heute, für die damalige Situation der Hammer. Das war Revolution. Das war etwas, was es sonst nicht gab. Juden und Heiden gingen sich aus dem Weg. Die hatten und konnten nicht miteinander. Und jetzt sagt er, durch Jesus habt ihr Frieden mit Gott. Und darum sollt ihr als Versöhnte miteinander leben. Die Chemie stimmt zehnmal nicht zwischen euch, aber ihr sollt als Versöhnte zueinander kommen. Also wie beziehungsfähig sind wir wirklich? Was können wir bei Paulus lernen? Er sagt, es gibt eine Sache, die macht uns sozusagen alle gleich. Und das ist jetzt ein Wort, was ich eigentlich erklären müsste, was ganz viele unterschiedliche Assoziationen bei Menschen weckt. Das ist nämlich das Wort Sünde. Wir sind schuld vor Gott, wir sind getrennt von ihm. Das macht uns alle gleich, ob ihr Juden oder Heiden seid, sagt Paulus. Das Problem habt ihr alle, ihr seid getrennt von Gott. Und dann gibt es eine Sache, die ihr ebenfalls alle braucht, und das ist Vergebung. Also ihr seid getrennt von Gott und ihr braucht Frieden mit ihm, ihr braucht Vergebung. Und es gibt einen Ort, an den ihr alle gehen müsst, um diesen Frieden mit Gott zu bekommen und dann auch Frieden miteinander. Und das ist das Kreuz von Golgatha. Also er sagt, Freunde, so unterschiedlich ihr seid, so sehr die Chemie zwischen euch null stimmt, ihr habt trotzdem alle gemeinsame Probleme, gemeinsame Dinge, die ihr lösen müsst. Ihr seid fern von Gott, ihr braucht Zugang zu ihm und die findet ihr nur am Kreuz von Golgatha. Nicht in der religiösen und gesetzlichen Anstrengung der Juden und nicht in der polytheistischen und ich weiß nicht was, römischen Religionsphilosophie, sondern ihr findet sie am Kreuz von Golgatha. Und damit sagt er, ist für alle, die in das Reich Gottes gehören, etwas nicht mehr möglich, nämlich die Trennung zwischen diesen Leuten aufrechtzuhalten, die Chemie, die nicht stimmt, sozusagen noch irgendwie zu legitimieren und zu sagen, es geht halt nicht. Die Trennung zwischen Menschen aufrechtzuerhalten geht nicht mehr. Menschen anderer Hautfarbe zu diskriminieren geht nicht mehr. Die Generationen auseinander zu dividieren geht nicht mehr. Oder den Wert von Menschen an Äußerlichkeiten, an materiellen Verhältnissen oder zu messen, all das geht nicht mehr. Das Reich Gottes lehrt neue Maßstäbe für das Miteinander von seinen Bürgerinnen und Bürgern, zum Beispiel Philipper 2,3. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Das schreibt Paulus ja nicht umsonst. Das ist ja nicht so eine Sonntagsrede, wo er sagt, den Spruch wollte ich auch noch mal raushauen, sondern in Philippi war eben das gleiche Problem, dass Leute nicht miteinander konnten. Und Paulus sagt, wenn du zum Reich Gottes gehörst, wenn du Bürger dieses Reiches Gottes bist, dann achte einer den anderen höher als sich selbst. Oder in den Römern, die sich stritten über bestimmte Praktiken, die sie taten oder nicht taten, da sagt er, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Also nehmt einander an, weil es ein Vorbild gibt, weil es sozusagen ein Beispiel gibt. Und dieses Beispiel ist Jesus, der Ja sagt zu euch, der Ja gesagt hat zu euch. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Aber nochmal zurück ins, ich sage mal, ins real existierende Alltags- und auch ins real existierende Gemeindeleben. Ist das alles so einfach? Also kann man ja gut heute reden, nicht? Und dann geht der Alltag wieder los und dann begegne ich in Familie und Job und wo auch immer wieder diesen Menschen, mit denen ich Mühe habe. Ist das alles so einfach? Ich glaube, dass uns die Bibel einen Tipp will ich gar nicht sagen, das geht viel weiter, einen Grundsatz lehrt, den wir verinnerlichen sollten, weil er entscheidend ist, auch für den Alltag, auch für den Umgang mit Menschen, mit denen wir es vielleicht, mit denen es mühevoll ist. Da heißt es im 1. Johannes 4, Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und jetzt kommt der Satz, um den es mir ging. Wir wollen lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir wollen lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das heißt doch, von mir wird auch die großen Herausforderungen der Heiligen Schrift. Von mir, von dir wird nichts gefordert, was nicht gleichzeitig auch ermöglicht wird. Und die Ermöglichung lautet, Gott hat dich geliebt, er liebt dich. Er sagt Ja zu dir, er kennt deine Lebensgeschichte, er kennt all die Unpässlichkeiten, er kennt, ich weiß nicht was, alles. Er weiß um das, was uns sozusagen, ja, was wir so mitbringen. Und als Grundsatz, als Basis, als Fundament für alle Aufforderungen, die dann kommen, heißt es, er hat dich zuerst geliebt. Und darum sollen wir dann auch einander lieben. Aber es ist nie umgekehrt, so nach dem Motto, streng dich mal an und irgendwie muss es dann schon passieren, sondern er würde immer sagen, Gott hat dich als allerersten geliebt und deswegen bist du aufgefordert, wieder zu lieben. Das heißt, wer die Bibel liest, kann da theoretisch an vielen Stellen zu der Überzeugung kommen, dass irgendwie Unmögliches gefordert wird. Also da redet Jesus in der Bergpredigt und er sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Oder es steht im Römerbrief Kapitel 12, du sollst, wenn dein Feind hungert, sollst du ihm was zu essen geben und wenn er Durst hat, sollst du ihm was zu trinken geben und die dich verfolgen, die sollst du segnen. Und ich lese all diese Dinge und sage, wie übermenschlich ist das denn? Wer kriegt denn das hin? Wie kann ich denn Beziehung bauen zu Menschen, die derartig mit mir umgehen? Die Antwort wird immer sein, Gott hat dich zuerst geliebt, Das ist die Basis. Du warst feindlich gegen ihn, er hat dich zuerst geliebt, er hat dich eingeladen, er hat die Brücke, den Graben überbrückt, der zwischen dir und ihm stand, nämlich durch Jesus Christus selbst. Das ist der entscheidende Satz, er hat uns zuerst geliebt. Und deswegen glaube ich, Gott hat zutiefst unterschiedliche Leute mit Absicht zusammengestellt. Er hat unterschiedliche Leute in deiner Familie mit dir zusammengestellt, an deinem Arbeitsplatz. Er hat in dieser Gemeinde, wenn du zu ihr gehörst, Menschen zusammengestellt, die unterschiedlich sind. Und in vielen Stellen, wie ich eingangs sagte, hast du kaum eine Chance, das zu beeinflussen. Diese Menschen in deiner Familie und wo auch immer, sie sind einfach da. Und er will, dass wir uns begegnen. Er will, dass wir Menschen begegnen, zu denen wir vielleicht in der sonst uns umgebenden Gesellschaft gar keinen Draht hätten. Und die 12 Jünger Jesu lassen grüßen. Er hat sich nicht die seelenverwandte Truppe ausgesucht, die alle gleich tickten und die alle irgendwie ähnliche Interessen hatten, sondern er hat sich dieses explosive Gemisch gesucht, das unter seiner Leitung ja in Liebe lernen sollte, miteinander zu leben. Und für diese Leute galt, einer achte den anderen höher als sich selbst. Und das gilt für uns heute auch. Und die Grundelemente dieses geistlichen Lebens, die bleiben mehr oder minder auf der Strecke für Kirche Jesu Christi, für eine Gemeinde wie unsere, wenn Christen, ich sag mal, in einer mehr oder minder distanzierten Veranstaltungsgemeinschaft am Sonntagmorgen leben, in der sich mein Leben für den anderen nicht öffnet. Nun kann ich das nicht mit 100 oder 200 Menschen eine enge Beziehung wirklich leben. Das geht nicht, das wissen wir alle. Da braucht es sozusagen einen kleineren Kreis. Aber diese Menschen brauche ich und für diese Menschen soll ich mich öffnen und umgekehrt genauso. Und ich glaube, dass sich an keiner Stelle erwachsen gewordenes, geistlich reifes Leben so wie da so sehr zeigt wie da, wo Christen einander, aber auch jedermann lieben. Liebe muss zum zentralen Ziel und Wert der Menschen sein, die Christen sind. Wer seinen Bruder nicht liebt, hat letztlich die Qualität der Liebe Gottes nicht begriffen. Das ist frei nach dem Johannesbrief zitiert. Wir können wunderschöne Gemeindehäuser bauen, wir können an zweckmäßigen Strukturen feilen, wir können pfiffige missionarische Strategien einstielen und wir können tolle Musik in unseren Gottesdiensten haben und das ist alles gut und es ist schön, wenn diese Dinge existieren, aber wenn die Liebe fehlt, dann fehlt es am Öl im Getriebe und der Motor wird sich irgendwann festfahren. Und was ist Liebe an der Stelle? Bauchgefühl, Schmetterlinge im Bauch? Nee, das ist meinetwegen kann man, und das wird auch zwischen Paaren ja im Laufe ihres Lebens nicht immer so sein. Liebe ist, ich sage mal, echtes Wohlwollen füreinander. Ich will und sorge und habe in meinem Interesse das Gute, das Wohl des anderen. Echtes einander fördern und unterstützen. Ich sehe mein Ziel darin, einen anderen zu fördern und zu unterstützen und dass es ihm möglichst gut geht. Und das kann vielleicht ein bisschen manchmal mit guten Gefühlen verbunden sein und vielleicht manchmal auch gar nicht. Aber Liebe, und da könnte man jetzt noch manche Sachen danach setzen, aber Liebe im Sinne dessen, worüber wir hier reden, wird in etwa so zu definieren sein. Und ich glaube, dass Menschen heute nach Echtheit suchen, um uns herum, große Worte und nichts dahinter, das hat man zu sehr tagtäglich an anderer Stelle. Und wenn wir als Christen von Liebe und von Barmherzigkeit und von Gerechtigkeit und den anderen höher achten als uns selbst sprechen und wenn Menschen in unserer Zeit dann nicht gleichzeitig sehen, dass das wirklich auch gelebt wird von Menschen, dann wird die Wirkung dieser Worte wie eine Seifenblase sein. Sie zerplatzt und ist so, als wenn sie nie da gewesen wäre. Aber beziehungsfähige Christen und beziehungsfähige Menschen werden und dies leben, das hat eine ungeheure Wirkung. Wie beziehungsfähig also sind wir? Die Antwort, die ich euch heute geben wollte, war, das hat ganz viel mit unserer Gottesbeziehung zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, ob ich diese Gott hat mich zuerst geliebt, ob das tief in meinem Herzen einsackt und so ein Fundament, eine Grundüberzeugung meines Lebens wird. Und wenn das der Fall ist, dann werde ich einen anderen Blick auf Menschen bekommen. Dann ist es auch nicht mehr so wichtig, ob die Chemie stimmt. Das war für Jesus auch nicht wichtig. Dann sucht man vielleicht Beziehungen zu Menschen, wo andere sagen, warum machst du das? Und schon, wenn ich drüber rede, sage ich, mach mal nicht so große Sprüche, sondern versuch das mehr zu leben und hilf, bitte um die Hilfe Gottes, dass das Step by Step in unserem Leben vorwärts geht. Ich möchte beten. Jesus, du hast uns in so vieler Hinsicht ein Vorbild hinterlassen. Auch in dieser Frage der Beziehung. Du hast Menschen, die Nähe zu Menschen gesucht, die Beziehung zu Menschen gesucht, wo bei allen anderen die roten Lampen angingen. Du hast 12 Männer um dich geschart, die eigentlich überhaupt nicht miteinander konnten, die so unterschiedlich waren wie nur was, aber alles von dieser Überzeugung getragen, da wo Menschen sich durch Jesus verändern lassen, da muss auch ein neues Miteinander möglich sein. Und wir können das nur sehen und lesen und herunterbrechen in unsere Situation, unsere Familien, in unsere Jobsituation, in unsere Gemeindesituation und wo immer wir Menschen begegnen, im Freizeitbereich und so weiter und so fort. Und ich bitte, dass wir Menschen sind, die in dieser tiefen Gewissheit leben, wir sind zuerst Geliebte von Gott. Er hat Ja zu uns gesagt. Er nimmt uns an, so wie wir sind. Und darum sollen wir lernen, das auch anderen Menschen weiterzugeben. Das in aller Unzulänglichkeit und mit allen Ecken und Kanten, die uns als Persönlichkeiten da vielleicht noch ausmachen, aber Step by Step lernen, das weiterzugeben. Und ich bitte dich, dass wir von dieser Mega-Herausforderung uns nicht abschrecken lassen, sondern positiv motivieren lassen, weil wir Geliebte Gottes sind, dass wir diese Liebe auch an Menschen unseres Lebensumfeldes weitergeben können. Amen.